RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen.
Hallo und herzlich willkommen zu Couragiert unterwegs, die Sendung sonntags um 3 nach 5, in der wir Menschen vorstellen, die Courage beweisen. Ich bin Andrea Heinze und ich möchte euch heute zwei Menschen vorstellen, die in der Comic-Szene netzwerken und dadurch ziemlich viel bewegen. Das ist zum einen die Berliner Comic-Zeichnerin und Künstlerin Moki, das ist ihr Künstlername. Sie zeichnet oft Fantasiewelten mit Puschelwesen, die aus so einem japanischen Manga auch stammen könnten. Mit viel Natur, die vertraut erscheint und verstörend zugleich. Und in diesem Setting verhandelt sie zum Beispiel Fragen zur Moral von Reproduktionsmedizin. Moki ist auch Mitglied der feministischen Künstlerinnengruppe Spring, die im Jahr 2004 gegründet wurde. Damals war Comic die absolute Männerdomäne und erfolgreiche Comiczeichner hießen Walter Mörs, Ralf König oder Volker Reiche. Und die Künstlerinnengruppe Spring ist angetreten, um die Arbeiten von Frauen sichtbar zu machen. Seither hat sie jedes Jahr ein Spring-Magazin veröffentlicht und Moki war von der zweiten Ausgabe dabei. Hallo.
Hey.
Was war für dich der Anlass, da mitzumachen?
Ich und meine Freundin Lilly Wittenburg wurden damals von Katharina Gschwendtner gefragt, ob wir Lust haben mitzumachen, und wir hatten Lust.
Ja, aber warum? Ist doch Arbeit.
Naja, man hat ein tolles Forum und kann seine eigenen Ideen und Zeichnungen publik machen und zeigen.
Was bedeutet Spring eigentlich?
Als es damals gegründet worden ist, gab es die Idee, dass es sowohl im Frühling als auch im Herbst erscheint. Und dann sollte es eine Ausgabe geben, die im Frühling Spring heißt und im Herbst die Ausgabe Fall. Und es ist dann aber dabei geblieben, dass nur eine Ausgabe im Jahr rauskommt und deswegen ist es Spring.
Und die dann auch noch im Sommer kommt. Der andere Gast ist Axel Halling, hauptberuflich Programmleiter im Bundesverband Deutscher Stiftungen und als Vorstandsmitglied des Deutschen Comicvereins leidenschaftlich für diese Kunstrichtung unterwegs. Der Verein wurde im Jahr 2014 gegründet und setzt sich dafür ein, dass Comics eine eigenständige Kunst- und Kulturform als solche anerkannt und gestärkt werden. Hallo.
Hallo.
Der größte Coup des Comicvereins war, meiner Meinung nach, dass ihr das Comic-Stipendium des Berliner Senats initiiert habt. Warum braucht es das?
Na, das gab es halt nicht. Ich könnte jetzt natürlich pingelig sein und sagen, naja, also wir sprechen hier von einem eigenen Medium. Ne? Also deshalb ein eigenes Medium braucht doch eine eigene Förderung, weil halt die Comicförderung immer zwischen den Stühlen steht. Jetzt nicht mehr so wie früher, aber man hat halt immer gesagt, sei es in Berlin oder anderswo, Comic, ja, das ist ja, sollen sich bei der Literatur bewerben oder sollen sich bei der bildenden Kunst bewerben. Aber die Leute dort haben halt immer gesagt, nö, das ist ja nicht Literatur oder Kunst. Und deswegen war für uns relativ klar, es braucht eine eigene Förderung, ein eigenes Stipendium. Und deshalb haben wir das dann politisch angeregt. Und dann hat der Senat das dankenswerterweise auch aufgenommen.
Das war ja schon auch ein Weg dahin. Also ich habe so eine Zeitungsnotiz aus dem Jahr 2016 gefunden. Da wart ihr, glaube ich, erstmals beim Kulturausschuss vorstellig, um für eine Förderung zu werben, eben wie das Comic-Stipendium. Und nicht mal Tim Renner, der ja eigentlich dafür bekannt ist, dass er für die freie Szene was übrig hat, damals Staatssekretär für Kultur, wollte sich dafür aussprechen. Wie ist der Comicverein dann überhaupt da in diesen Kulturausschuss gekommen?
Das war ganz interessant, weil tatsächlich, wir haben alle Parteien angeschrieben, die damals im Senat waren, und eine Partei hat uns dann eingeladen, die es jetzt nicht mehr im Senat gibt, das waren die Piraten tatsächlich. Die Piraten haben uns eingeladen und dann hat halt mein Kollege Stefan Neuhaus aus dem Vorstand, Stefan hat halt dann gepitcht praktisch und gesagt, dass Berlin eindeutig eine Comicstadt ist und es aber dafür keine Förderung gibt. Das muss einfach mehr auf die Agenda und das fanden wir relativ klar. Es waren noch andere Kolleginnen und Kollegen da von eben der Comic Invasion, die haben dann nochmal nachgelegt von der Cartoon-Lobby. Und dann haben viele, auch jetzt der Staatssekretär, die haben gesagt, ja, schön und gut, aber es gibt ja schon Förderung hier. Es gibt die Literaturhäuser, die machen doch manchmal Comics und so. Und da waren wir erstmal so ein bisschen enttäuscht, aber dann kam die Kulturverwaltung selbst, der Berliner Senat für Europa und Kultur. Die haben uns halt direkt gefragt, naja, eigentlich wollten wir das immer schon machen. Also wir wussten nur nicht genau wie. Und dann haben wir dann beschlossen mit denen, wir machen einfach so einen runden Tisch der Comic-Szene. Dann haben wir dann wirklich alle möglichen Leute zusammengetrommelt und unser Vorteil war, wir hatten halt eben schon ein fertiges Konzept. Tatsächlich für ein Stipendium, nicht für einen Comic-Preis, was der Senat wollte, weil Comic-Preis hat den Nachteil, das wirst du missen, Mocky, das muss man zum Teil versteuern, ne? Das ist dann echt blöd. Ne, und ein Stipendium musst du nicht versteuern. Ne? Und da haben wir dann irgendwie mit denen richtig verhandelt, so in der Runde, und gesagt, so und so müsste es sein. Und da haben die wirklich, finde ich, sehr nobel gesagt, okay, das war damals eine Summe, Hauptstipendium 16.000 Euro, ist jetzt inzwischen erhöht worden auf 24.000 und noch ein paar andere kleinere Stipendien. Das fand ich echt super. Und das Bonbon war noch dabei, dass sie dann tatsächlich noch meinten, dann bei so einer Raucherpause, sagte die Frau vom Senat halt, ja, Halling, wir hätten dann noch so eine Residenz in Paris. Wäre das was für Sie? Und so, ja klar, super. Und seitdem ist das halt auch mit dem Paket sozusagen, dass man in den Wintermonaten nach Paris gehen kann. Und deshalb, wie gesagt, ist Berlin da wirklich Vorreiter als Stadt. Also Hamburg ist inzwischen nachgezogen. Es gibt auch ein paar andere kleine Organisationen. Aber aus der öffentlichen Förderung ist Berlin da wirklich vorbildlich.
Und das ist ja auch richtig dick, ne? 24.000 gibt es inzwischen und dann noch 3x8.000. Wie hat das Netzwerken dabei geholfen, dass die das machen wollten?
Genau, das ist ja unser Thema. Netzwerken ist tatsächlich das, was wir meistens machen. Man muss halt einfach wissen, wer was macht und wer auch anzusprechen ist. Und das ist halt unser Verständnis auch als Lobbyorganisation für Comic. Das ist halt wirklich ein Thema, wo die meisten Menschen, und das ist immer das Schwierige, nicht mal die Ignoranz ist das Problem. Wenn man jetzt sagt, ich kenne Comic nicht, dann ist man ja offen für alles. Und das Schlimme ist, dass viele Leute meinen, sie wissen, was Comic ist. Und da kommen dann immer solche Sprüche wie, ah, ja, meine Kinder lesen das auch. Oder ja, ja, Mickey Mouse. Und das ist ja auch nicht falsch, aber es ist halt nur ein ganz kleiner Teil eines wahnsinnig breiten Spektrums. Und das muss man den Leuten immer klar machen, dass man sagt, ja, es stimmt, aber es gibt noch so viel mehr. Und deshalb ist Netzwerken für mich hauptsächlich immer die Leute zu erreichen versuchen, die keinen Begriff oder einen falschen von Comic haben. Weil die anderen, die Comic schon lesen, brauche ich nicht überzeugen.
Moki, auch die Künstlerinnengruppe Spring wollte Wesentliches ändern, aufbrechen, nämlich Künstlerinnen sichtbar machen und dafür sorgen, dass deren Arbeit anerkannt wird. Jedes Jahr kommt seit 2004 ein neues monothematisches Magazin raus, in dem so große Begriffe wie Sex, Arbeit oder auch Gespenster diskutiert werden. Aktuell ist das Magazin Freiheit rausgekommen. Ich habe mal nachgeschaut, wie viele Frauen im Gründungsjahr von Spring beim wichtigsten deutschen Comicpreis, dem Max-und-Moritz-Preis, ausgezeichnet wurden. Hast du eine Idee? Keine. Es war nicht mal eine Frau nominiert. Wie war das Klima damals in der Comic-Szene?
Ich kann das nur quasi vom Hörensagen widerspiegeln, weil ich quasi nicht aus dem Bereich von der HAW in Hamburg komme, wo es gegründet wurde, sondern eher aus der Hochschule für angewandte Wissenschaften, genau. Und es war auf jeden Fall männerdominiert. Und es gab damals dann auch das erste Mal Förderungsgelder und deswegen war dann auch so die Motivation, das Heft zu machen, weil es quasi auch eine Möglichkeit gab, das irgendwie finanziell zu stemmen.
Also ihr habt sozusagen Fördergelder akquiriert? Beim war ersten, das langfristige ja. Fördergelder?
Oder? Nee, das war für ein Heft.
Und wie sah das danach aus?
Danach haben wir angefangen, uns über die Anzeigen, die hinten im hinteren Teil vom Heft sind, zu finanzieren. Das heißt, wir fragen bestimmte Orte, ob sie eine Anzeige von einer Zeichnerin gezeichnet bekommen möchten, die dann später auch als Original bekommen und die ist dann im Heft abgedruckt. Und das ist quasi so ein bisschen so Anzeigenakquise. Mhm. Und so hat sich das dann über die Jahre auch getragen.
Ah, wie kam es zur Gründung von Spring?
Es ist an der Hochschule für angewandte Wissenschaften zusammen mit einer anderen Anthologie, die damals auch gegründet worden ist, die aber nicht feministisch oder nur für Frauen war, von Sascha Hommer und Arne Belsdorf, Orang, quasi parallel entstanden.
Also da hatten einfach zwei Gruppen eine Idee und haben zwei Magazine veröffentlicht.
Genau. Und vorher gab es eher so dieses Zines, aber da war dann der Anspruch, dass man wirklich so eine Art Anthologie, also mehr so ein Buchformat oder sowas macht.
Und warum war euch das wichtig, dass da nur Frauen mitmachen? Also du bist dann ja auch dezidiert nicht bei Orang eingestiegen, sondern bei Spring.
Tatsächlich habe ich bei beiden parallel.
Ah, und das, was besser läuft, das...
das kann ich auch nochmal erzählen.
Was ist für dich der Unterschied zwischen Spring und Orang?
Der Unterschied damals war, dass bei Spring war es basisdemokratisch. Das heißt, es war so, dass jeder eine Stimme hatte und alles zählt. Also alle, die in der Gruppe waren, hatten die gleiche Gewichtung. Und bei Orang war es eher so, dass es so eine Art Kuratorium gab aus Arne Belsdorf, Sascha Hommer und so ein bisschen das Umfeld, sodass es nicht so basisdemokratisch war. Das ist so der Hauptunterschied der beiden Anthologien. Und natürlich Spring offiziell nur Frauen und Orang, also alle Geschlechter.
Inzwischen gibt es ja aus dem Spring-Netzwerk viele Zeichnerinnen, die auch international erfolgreich sind. Also so ein Anliegen, wir wollen Frauen sichtbar machen, hat geklappt. Also Anke Feuchtenberger zum Beispiel, Uli Lust, Birgit Weihe, um nur einige zu nennen. Und das Spring-Magazin wird jedes Jahr im Feuilleton besprochen. Also Andreas Platthaus von der FAZ schreibt zum Beispiel, Spring ist immer noch das Maß der Dinge, wenn es um deutsche Comic-Anthologien geht. Wie weit war der Weg dahin?
Ich glaube, dass wenn man so kontinuierlich, also einfach leidenschaftlich an was arbeitet, dass man automatisch immer weiterkommt. Ich sehe das auch im Kunstbereich. Also wenn man wirklich das mit seiner ganzen Leidenschaft macht, ich glaube, dann führt das irgendwann dazu, dass viele Leute das auch anerkennen und sehen. So dass die Zeit wahrscheinlich ein Faktor ist, einfach, dass man immer daran weiterarbeitet und natürlich auch die Qualität. Also wie du sagst, also viele Zeichnerinnen sind quasi jetzt ausgezeichnete Zeichnerinnen, die viele Bücher veröffentlichen. Und das ist natürlich auch ein Faktor, der da reinspielt.
Und wie hat Spring dabei geholfen, dass sie sichtbar geworden sind?
Einfach durch das Forum, durch die Möglichkeit, dass dann die einzelnen Zeichnerinnen ihre Geschichten, ihre Bildwelten mitteilen können. Mhm.
Ihr habt euch zusammengeschlossen und wart dadurch einfach stärker. Mhm. Also, ne, ihr habt jedes Jahr ein Magazin rausgegeben und viele freuen sich schon darauf. Axel Halling, der Deutsche Comicverein arbeitet mit Stiftungen zusammen, mit dem Berliner Comic Festival, Comic Invasion, mit Museen wie dem Museum Europäischer Kulturen, Museum für Kommunikation. Warum ist das so wichtig, das mit so vielen unterschiedlichen Akteuren zu machen?
Ein Teil des Netzwerkens ist natürlich einfach dann auch so die Beziehungen aufzubauen und einfach gemeinsam etwas zu machen. Also für uns ist da dieser Kooperationsgedanke total wichtig. Es ist ja eine Sache, ob man Leute kennt, und das ist die andere Sache, was man mit denen macht. Und das, muss ich ehrlich sagen, ist uns insofern gut gelungen, als ich das Gefühl habe, subjektiv aus der Organisation betrachtet, dass alle, mit denen wir bisher gearbeitet haben, dass da alle eigentlich ganz zufrieden sind. Und wir sind es auch. Also Museum für Kommunikation ist ein super Partner geworden. Auch für die Comic Invasion ist ein toller Veranstaltungsort geworden für Comic. Kommunikation, Comic, das ist ja auch ein bisschen naheliegend, obwohl es ja ursprünglich ein Postmuseum ist. Museum Europäischer Kulturen genauso. Und Kooperation kommt ja immer auch aus Bedarfen, weil wir hätten ja keinen Raum. Wir haben ja keine Museumsausstellungshalle. Wir haben jetzt auch nicht die finanziellen Mittel, um zu sagen, wir machen jetzt da dieses Festival oder so. Und deswegen kommt das auch von den Bedürfnissen. Und aber eben, weil ich wirklich ganz überzeugter Kooperationsmensch bin. Also es ist immer wirklich im Idealsten, es ist immer Win-Win-Win. Alle, die mitmachen, haben was davon und es ist halt dann für die Sache. Und das ist halt eben wirklich toll, dass man sich immer auch was überlegen kann, was passt dazu vielleicht auch für die Partner und was wollen die? Und da einigt man sich. Und das war, im Großen und Ganzen hat das eigentlich immer super funktioniert, muss ich sagen.
Das klingt so, als wärt ihr ein verlässlicher Partner und dadurch werdet ihr quasi immer wieder herangezogen.
Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Wir geben uns Mühe, klar. Ne? Wir machen das ja ehrenamtlich. Ne? Das kann man auch nicht alles machen. Aber es hat sicher auch damit zu tun, dass wir halt eben vielleicht jetzt nicht so die finanziellen Mittel haben, aber wir sind halt relativ gut, was Beziehungskapital betrifft. Also wir kennen einfach sehr viele Leute, was natürlich auch wieder damit zu tun kann, dass die Szene insgesamt auch nicht so groß ist. Ne? Also die Comic-Szene ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Das kann Mucki bestätigen. Also allein schon was bei Springen, die Künstlerinnen, das sind ja schon in sich auch, das ist eine eigene Welt, ganz unterschiedliche, tolle Frauen, die da wirklich unterschiedlichste Sachen machen. Und das ist natürlich in ganz Deutschland und international auch so. Und das ist halt wirklich Vor- und Nachteil. Ne? Klar, man kann auch nicht alles vertreten und zeigen, was man vielleicht möchte. Aber man weiß halt immer bei einem bestimmten Bedarf, wen muss ich fragen. Bei uns fragen ja Leute, ich möchte einen Workshop machen für Comic, für Kinder von 10 bis 12. Dann überlegen wir halt, wer kann das sein, oder fragen jemanden, der es weiß, und so kann man dann den Leuten helfen. Und dann gibt es natürlich Sachen, Leute, die sagen, ja, ich möchte, wie gesagt, dieses Festival, was kann man da machen? Und das muss man halt einfach bauen.
Mhm. Ja. Da ihr immer wieder mit unterschiedlichen Akteuren zusammenarbeitet, erschließt ihr euch ja auch eigentlich immer wieder neues Publikum, oder? Merkt ihr das?
Ja, das ist, wobei das eigentlich nicht unser so Thema ist, also weil wir brauchen als Verein ja eigentlich kein Publikum, weil wir sind ja Lobbyist, also wir haben ja jetzt kein Produkt oder sowas, das wir verkaufen oder, ne, wir haben schon Projekte, klar, aber die sind ja meistens dann auch gemeinnützig finanziert, von der öffentlichen Hand oder von der gemeinnützigen Stiftung oder Geldgeber, aber wir freuen uns natürlich, wenn es eben für den Partner gut ist, wie zum Beispiel das Museum für Kommunikation oder das Museum Europäischer Kulturen oder andere. Und wir freuen uns natürlich, wenn einfach, also auch letztlich auch wie diese Sendung heute, wir freuen uns natürlich, wenn sich die Leute einfach für Comic interessieren und wir darüber sprechen können, weil das halt immer noch zu wenig getan wird. Also das Bild muss sich da einfach differenzieren und die Szene ist halt extrem pluralistisch und da sind wir halt einer von vielen Akteuren, die tolle Sachen machen.
Ja, auch Spring, Mucki, arbeitet mit Galerien zusammen, mit Stiftungen zusammen, also was Galerien anlangt, jedes Jahr zum Spring-Magazin gibt es auch eine Ausstellung, auch mit dem Goethe-Institut. Wie sehr befördert das auch deine eigene Arbeit? Du machst ja Comic und Kunst und die Sichtbarkeit deiner Arbeit.
Ich glaube, dass das ein Geben und Nehmen ist, weil sowohl die Popularität der Beteiligten Spring fördert, als auch Spring dann Möglichkeiten für einzelne Künstlerinnen bieten kann, wieder neue Connections zu machen. So würde ich das beschreiben. Also es ist beides. Zum Beispiel wurden jetzt mehrere vom Spring-Kollektiv eingeladen nach Krems, wahrscheinlich weil die Spring kannten, aber das kam dann...
Das ist auch ein Comic-Stipendium, genau, mit Aufenthalt.
Genau. Und aber es kam aber auch über einzelne Künstlerinnen, die dann bekannt waren, dass da dann wieder für Spring, also dass es so alles ineinander greift.
alles befördert sich. Also ja. Es ist quasi, Künstlerinnen verweisen auf Spring und wer auf Spring aufmerksam wird, der kommt dann wieder zu euch. Woran habt ihr in Krems gearbeitet?
Zum Beispiel Stefanie Wunderlich und Nina Pagalis, die jetzt gerade da waren, durften da freie Arbeiten machen, wurden dann aber auch direkt ins Karikaturmuseum dann eingeladen, da zu Christine Nöstlinger, glaube ich, was zu machen, arbeiten. Also dass sie auch dann quasi außerhalb von Spring mit ihrer eigenen künstlerischen Arbeit da vertreten sind. Aber auch mit dem Goethe-Institut haben wir schon oft zusammengearbeitet und da kann man auch immer anfragen. Also zum Beispiel, ich habe eine kleine Präsentation in Schweden gemacht im Goethe-Institut oder auch Lino Hofen hat auch viel mit dem Goethe-Institut gearbeitet oder auch für Professuren. Man sagt sich dann gegenseitig, ah, bewirbst du dich da? Dann haben sich Katrin Stangl und Nina Pagalis gleichzeitig in Bremen beworben und es ist gar nicht so ein Konkurrenzding, es ist eher so, hey, machst du das auch, wollen wir das versuchen? Und dadurch, dass die Gruppe auch so groß und so weit ist, ist man dann viel im Austausch.
Ich habe gehört, ihr unterstützt euch sogar bei der Bewerbung auf Professorinnenstellen, also indem ihr euch sagt, okay, was ist da gefragt? Ja, was kann ich denen quasi tatsächlich von mir bieten, was die wirklich wollen, damit das dann auch passt?
Ja, aber auch bei Workshops und auch bei so Aufträgen und so, es ist so, die Gruppe ist einfach so ein super Ansprechpartner. Also wenn ich eine Frage habe, kann ich immer alle fragen. Also zum Beispiel weiß ich nie, was so Preise für Illustrationen angeht, weil ich da nicht aus dem Bereich komme. Dann kann ich immer nachfragen. Dann fragt jemand, möchtest du nicht da auch bei dem Workshop noch dich beteiligen oder mitmachen oder so? Also es ist schon so ein toller Austausch und ganz konstruktiv und so pushend.
Und jetzt spielen wir erstmal Musik von der finnischen Vokalistinnengruppe Sudden Aika. Der Titel heißt Sisaret vom gleichnamigen Album.
Sisaret, ystäväni, sisareni, kymmenen ystävää tärtä. Ystäväni, sisareni, kuusi metsää sen keskellä. Me istumme, sisareni, lehtikuusien keskellä. Me istumme, sisareni, kultalempää voivikolla. Me istumme, sisareni, 12 latua juoma varusteltu. 9 latua ruoka varusteltu. 12 latua juoma varusteltu. 9 latua ruoka varusteltu.
Istumme humisevaisen
lehtikuusien keskellä. Me istumme
tiheässä näreikässä,
missä riekot nauravaiset. Me istumme
soisten suonarella,
jossa joutsenet jaikuvat. Me istumme tiheässä taimikossa,
kussa kontiot kuleksi.
Me istumme 12 latua juoma varusteltu. 9 latua ruoka varusteltu. 12 latua juoma varusteltu. 9 latua ruoka varusteltu. Liile, liile, liile.
Maistelemme, sisareni, maistelemme, saijuvettä keittelemme, sisareni, keittelemme, leipää sillä laittelemme, sisareni, laittelemme, maalat maljat maistelemme, sisareni, maistelemme, 12 latua juoma varusteltu, 9 latua ruoka varusteltu. 12 latua juoma varusteltu, 9 latua ruoka varusteltu. Makoisia, makeisia maistelemme, tsaarin tsaijuvettä keittelemme. Laatuisia, leipäsiä laittelemme, monenmoiset maljat katelemme. Makoisia, makeisia maistelemme, monenmoiset maljat katelemme. Liile, liile, liile.
Yeah.
Ihr hört Couragiert unterwegs. Es geht heute ums Netzwerken in der Comic-Szene und ich rede darüber mit dem Comic-Lobbyisten Axel Halling und der Berliner Comic-Künstlerin Moki. Axel, wie bist du eigentlich Comic-Lobbyist geworden?
Ja, das war eigentlich einerseits auch überraschend, aber andererseits auch wieder nicht. Ich komme halt aus dem Kulturbereich. Ich habe zwar das nicht studiert, also ich habe Ost- und Südosteuropäische Geschichte und Osteuropa-Studien und Hungarologie studiert, also so ganz klar so ein zentraleuropäisches orientiertes Generalstudium mit Sprachen und Kulturwissenschaften hauptsächlich. Aber ich habe halt schon sehr früh gearbeitet für das Ungarische Kulturinstitut in Berlin und bin eigentlich so ein Kulturmanager die meiste Zeit meines Lebens gewesen. Und dann habe ich auch in Ungarn gearbeitet. Da hatte ich zum Beispiel auch Uli Lust mal zu Gast, eine bekannte Comiczeichnerin, ne, und auch mal eine kleine Comicausstellung vom Goethe-Institut gezeigt. Und als ich dann aber beim Bundesverband Deutscher Stiftungen arbeitete, dann ist das halt auch mein Job, Leute zu beraten, die Stiftungen gründen wollen. Und dann kamen zwei Comiczeichner, Kai Pfeiffer und Dirk Schwieger, kamen zu mir und sagten, hey, wir würden gerne so eine Comicstiftung gründen. Und ich so, das finde ich ja großartig, kann ich da mitmachen? Also gibt's nicht, ne? Und tatsächlich wurde es dann dieser Verein, ne? Und dann kam noch parallel dazu, das war unabhängig von mir, und den beiden gab es dann noch dieses Comic-Manifest, ne, was vom Internationalen Literaturfestival vorgestellt worden ist. Das war auch 2013, glaube ich.
Da haben 2013. Tatsächlich auch so namhafte Menschen wie Ulrich Wickert unterschrieben, ne? Dass der Comic gefördert
werden muss. 600 Leute, total viele haben wir alle unterschrieben, ja. Und auch wirklich hat so große Wellen, weil halt eben dieser Bedarf klar war, es muss was getan werden, es muss eine besondere Förderung geben. Und da bin ich dann praktisch in diese Vereinsgründung mit reingekommen und seitdem bin ich halt eben auch dabei als Gründungsmitglied und im Vorstand, ja.
Moki ist Teil der Künstlerinnengruppe Spring. Deine Arbeiten sind sehr fein gezeichnet. Also wenn du Bäume zeichnest, dann glaubt man irgendwie ja, die Blätter rauschen zu hören. Andere Spring-Künstlerinnen arbeiten ganz anders. Klare Striche, Flächen, das sind alles sehr eigene Stile. Was bringt es dir, mit so unterschiedlichen Künstlerinnen zusammenzuarbeiten?
Ich glaube, das ist eher der Austausch im Persönlichen und auch die ganzen Freundschaften, die dadurch entstehen. Also ich empfinde es als super bereichernd. Wir haben ja zum Beispiel in Hamburg und in Berlin quasi zwei Gruppen. Es hat sich zwar in Hamburg gegründet, aber in Berlin gibt es jetzt quasi auch also der zweite Teil wohnt hier. Und dieses Treffen, zusammen essen, die Arbeiten diskutieren, die Themen diskutieren, auch richtig in das Thema reingehen. Also das ist einfach total toll. Also so richtig journalistisch recherchieren zu einem Thema und dann so einen kleinen Vortrag halten. Also das ist super bereichernd. Das finde ich total schön. Und auch ein Feedback bekommen zu können zu den eigenen Arbeiten, weil manchmal, wenn das Selbstbewusstsein nicht so groß ist und man zeichnet was und man ist sich unsicher, ist es total schön, dann entweder eine Hilfe zu bekommen oder ein konstruktives Feedback, wie man damit weiterarbeiten kann. Also dieser wirklich Austausch, der an der Hochschule, wenn man an der Hochschule ist und da arbeitet, den man ja durch die Professoren und durch die Gruppe bekommt, den haben wir jetzt quasi durchspringen. Und ja, das ist für mich persönlich das Bereicherndste.
Mhm. Du hast gerade erzählt, ihr haltet auch kleine Vorträge zu den Themen und tauscht euch da aus. Basisdemokratisch, wie wollt ihr das Thema jetzt eigentlich angehen? Wie findet da jeder ihren eigenen Zugang dazu? Kannst du mal beschreiben, wie das an dem aktuellen Titel Freiheit gelaufen ist?
Es ist jedes Mal so, dass im Herbst, also wenn die letzte Ausgabe erschienen ist, dann geht es wieder von neuem los. Dann haben wir quasi, während wir die Ausstellung, jetzt haben wir oft in Hamburg im Frappant ausgestellt, machen, dann haben wir ein großes Kolloquium, wo wir uns treffen, wo wir alles besprechen, was es zu besprechen gibt, weil die ganze Gruppe dann auch in persona da ist. Und dann gibt es Themenvorschläge, Vorschläge für Gäste, für die Gruppenreise und wo wir nächstes Jahr ausstellen, was so geplant ist und
so. Ihr macht eine Gruppenreise, um das Magazin zu gestalten?
Also das ist einfach, weil dieser persönliche Austausch so wichtig ist, sodass wir uns auch wirklich richtig treffen wollen und dann, also wir machen das nicht jedes Jahr, jetzt, klar wegen Corona nicht, aber schon so, dass wir uns dann in irgendeinem Ort treffen, wo wir auch dann arbeiten können und zeichnen können, so ein verlängertes Wochenende, wo man wirklich auch intensiv zusammenarbeitet.
Das heißt, die Arbeiten, die da zu sehen sind, die sind wirklich, da habt ihr euch dabei über die Schulter geguckt, die habt ihr gar nicht alle im stillen Atelierkämmerlein gezeichnet.
Doch schon, aber die Skizzen und die Ideen, die kann man gut diskutieren bei so einem Treffen.
Du arbeitest ja als Comiczeichnerin, wo du Geschichten erzählst und auch als bildende Künstlerin. Ist Comics zeichnen für dich eigentlich auch Kunst?
Der Kunstbegriff wird an der Hochschule so oft diskutiert, also das Fass würde ich jetzt gar nicht aufmachen. Es kann jeder für sich selbst bestimmen, wie wichtig das für jemand ist, also eine Bildgeschichte, ob das jetzt dir persönlich, ob dir das näher geht als ein Gemälde oder eine tolle Konzeptarbeit oder so, also das jedem ja selbst überlassen.
Und wie ist es für dich?
Ich versuche immer nicht so in Schubladen zu denken. Also ich habe total viel Freude, wenn ich so einen ganz krunkeligen Baumstruktur male und das versuche, ein bisschen abstrakter hinzukriegen. Aber ich habe auch Freude dabei, wenn ich mir wirklich eine lange Geschichte ausdenken muss und das wirklich schwer ist. Ich finde Comiczeichnen viel schwerer als malen. Also das ist super anspruchsvoll, weil man muss eigentlich ja schon das Ende wissen. Du musst die Charaktere so zeichnen, dass sie am Ende noch so aussehen wie am Anfang vom Heft. Also es ist wirklich anspruchsvoll.
In den Ausstellungen, die Spring macht, ist beides von dir vertreten, auch von anderen, also Kunst und Comics. Warum macht ihr das?
Einfach, um die Vielfalt zu zelebrieren, einfach weil es Spaß macht. Also es ist ja auch langweilig, wenn jetzt dann nur Bilder an der Wand hängen, deswegen Skulpturen oder irgendwie Musik oder so, das gehört alles mit zusammen, finde ich.
Axel Halling vom Vorstand des Deutschen Comicvereins. Auch dir ist Austausch wichtig, hast du mir erzählt. Du legst Wert darauf, dass du dich eben nicht nur innerhalb der Comic-Szene bewegst. Warum?
Weil, wie gesagt, man immer wieder, also da muss ich nicht werben. Also das ist interessant, auch gerade jetzt, was Mocky gesagt hat. Also innerhalb der Szene hat man natürlich viel mehr solche Diskussionen. Was ist jetzt ein richtiger Comic oder ist das jetzt Illustration? Oder du kennst sicher, oder viele kennen diese Diskussion um den Begriff Graphic Novel und so. Ne? Und das sind natürlich Sachen, da müssen wir auch mit umgehen. Ich persönlich bin da auch ziemlich relaxed, weil ich finde immer, also jede Art des Ausdrucks auch im Comic-Bereich hat seine Berechtigung. Also kann halt jemand auch so also ein Bild Comics machen, pro Seite ein Bild. Und das ist auch eine sequenzielle Kunst dann, die auch eine Erzählung baut. Das fände ich schade, wenn man das so einengt. Ne? Aber es gibt halt Leute, die wollen das immer so festlegen und natürlich, manchmal ist es auch so eine Marketingfrage. Aber ich finde es halt eben wichtig, dass man wirklich immer auch sich auch dann Anregungen von anderen Leuten holt. Ne? Also wenn dann wirklich Leute sagen, ja, also ein klassisches Beispiel ist natürlich aus der Literatur, da machen wir jetzt eine Comic-Adaption dazu. Dann wird man dann gefragt, was halten Sie davon? Und dann sagen wir dann, ja, klar, ne? Aber es ist halt dann wirklich einfach, wie Mucki schon sagt, es funktioniert halt dann anders. Ne? Man muss halt wirklich ganz viele Bilder malen und überlegen, wie ist das Verhältnis zum Text dazu und was ist da drin. Und da lernt man aber auch total viel. Und als gutes Beispiel vielleicht, wo wir sehr viel auch gelernt haben und alle Beteiligten, war halt, als wir vor ein paar Jahren so ein Projekt gemacht hatten zum Thema Comic-Journalismus, wo halt wirklich dann eine Comiczeichnerin, ein Comiczeichner mit jeweils einem Journalisten, einer Journalistin im Zweierteam zusammengearbeitet haben und dann in der Gruppe insgesamt, das waren dann 24 Leute insgesamt, also 12-12 Journalistinnen, Comiczeichnerinnen. Und dann haben die halt wirklich versucht, das zu eruieren. Und das ist halt natürlich super, wenn du so einen ganz konkreten Arbeitsaustausch hast. Wie kann Journalismus mit dem Medium Comic funktionieren? Das ist dann für mich so ein Vorbildprojekt, so ein Modellprojekt, wo alle, auch selbst wenn es scheitert, kann es einfach super sein.
Mhm. Du sagtest ja auch gerade, du willst auch Menschen erreichen, die nicht so viel mit Comic zu tun haben oder ein negatives Bild. Viele verbinden mit dem Begriff Comic ja auch Trivialliteratur. Also auch das habe ich in diesem Zeitungsartikel über euren Auftritt vor dem Kulturausschuss gesehen, wo ein Abgeordneter, als es da um das Comic-Stipendium ging, sagte, fällt dann unter den Comic-Begriff auch das, was man früher Schundliteratur nannte. Wie überzeugst du solche Menschen, dass Comic wirklich eine eigenständige Kunstform ist?
Das Beste ist immer das gute Beispiel. Ne? Und das ist halt eben das Tolle, also dass eben zum Beispiel so solche Gruppen wie Spring und ihre Bücher, also das ist einfach eine super Referenz. Ne? Da kann man einfach sagen, ja, guckt euch das doch mal an. Ne? Also was die da machen und das sind die verschiedenen Themen. Ne? Ich fand ja zum Beispiel hervorragend dieses Elephant in the Room, was ihr mit indischen Kolleginnen gemacht habt. Das fand ich unglaublich spannend, weil da wirklich so ganz unterschiedliche Perspektiven zu auch durchaus weiblichen Themen dann auch diskutiert worden sind. Und dann einfach auch diese Vielfalt zu zeigen dadurch, ne? Dass man einfach wirklich sagen kann, ja, du hast jetzt da als Politiker, Partei sage ich jetzt nicht, eine bestimmte Vorstellung, was Comic für dich war oder ist, aber es gibt halt eben, das gibt es auch und das kann man ja auch nicht negieren. Also ich würde nie sagen, nein, ne? Sondern ah, ja, das ist ein Teil. Das ist ja wie bei anderen Sachen auch. Es gibt auch C-Filme oder so im Kino, ne? Oder halt eben lustige Geschichten, Groschenromane, wie man sagt. Das ist alles ähnlich. Ne? Man muss halt nur überlegen, was ist beim Comic dann wichtig und das muss man den Leuten klar machen, dass es da einfach auch Qualitätsstandard gibt, die man durchaus diskutieren kann.
Du sagtest gerade, jede Form hätte ihre Berechtigung. Sollten denn auch gegebenenfalls Comics gefördert werden, die früher unter den Begriff Schundliteratur gefallen sind?
Ich würde jetzt mit dem Begriff gar nicht arbeiten, weil dann müsste man ihn erstmal definieren, sezieren, gucken, was ist damit gemeint. An sich finde ich es halt schwierig, weil es natürlich abwertend ist per se. Also da weiß man jetzt gar nicht, was ist damit genau gemeint. Ne? Und also ich meine, das ist, wie gesagt, aber das waren halt historische Realitäten. Ich hatte bei mir um die Ecke in Schöneberg gab es so einen Laden, der hieß, der gibt es jetzt nicht mehr, so einen Antiquitätenshop, der hieß halt Comics, Groschenromane und Sexheftchen. Das war wirklich der Name dieses Ladens. Und da gab es das halt wirklich alles aus diesen Rubriken. Aber das ist halt lange her, das gibt es jetzt nicht mehr. Und jetzt hat man wirklich wertige Sachen und ganz, ganz viel. Und wer will und sich interessiert, der kann halt wirklich auch eine Menge lernen und finden.
Ich finde, es gibt ja diese zwei Ebenen. Es gibt ja einmal die inhaltliche Ebene, das Thema, das in dem Comic behandelt wird. Aber dann gibt es ja auch noch die Sprache des Bildes und des Textes in Kombination. Und man kann ja mit der Sprache ganz unterschiedliche Themen bearbeiten. Und das Problem ist vielleicht, wenn jetzt Leute schon so einen gerichteten Blick haben, dass sie quasi so alte Referenzen aufmachen und dann quasi diese Sprache, das Bild in Kombination mit Text, mit diesen Themen, die quasi behandelt worden sind, zusammenbringen. Und ich finde, das muss man vielleicht aufbrechen, dass man sagen kann, man kann auch ganz hoch anspruchsvolle Themen wie Maus zum Beispiel in dieser Sprache von Bild und Text bearbeiten. Und dann ist es auch viel leichter für Leute zu sehen, dass es quasi ein ganz eigenständiges Medium ist und dass man das bewerten muss an mehreren, also Kategorien, in die das reinfällt.
Maus war der erste Comic, der sich mit Konzentrationslagern beschäftigte. Jetzt helft mir auf die Sprünge, ich komme nicht auf den Namen.
Art Spiegelman. Ja.
Von Art Spiegelman, genau.
Pulitzerpreis bekommen, es war halt wirklich der erste Comic, der sowas bekommen hat. Und nicht nur, das ist das Thema absolut, wo viele Leute undenkbar war, dass man dann zum Comic zu machen kann, sondern ich finde es auch deswegen bis heute einen absoluten Klassiker, weil es ja auch mit dem Medium, im Medium wahnsinnig gut arbeitet. Also man hat zum Beispiel so alternative Versionen immer drin. Er fragt ja seinen Vater, den Holocaust-Überlebenden, und dann hat man wirklich dann so verschiedene Bilder, die zeigen, weil der Vater sich dann erinnert, ja vielleicht was so oder vielleicht was auch so. Und das ist halt, was Comic einfach super kann. Ne? Also visuell einfach wahnsinnig viele Alternativen zeigen.
Und zugleich ist das mit einem Strich gezeichnet, wo, glaube ich, viele behaupten würden, das kann ich auch.
Und es gibt noch einen Vorteil, in Bildern Geschichten zu erzählen. Und zwar ist das eine Ambiguität, die in der Sprache durch die Klarheit der Sprache nicht möglich ist. Man kann im Bild viel offener und viel freier Sachen zeigen, weil ja jeder seine eigenen Assoziationen hat. Und bei Sprache kann man es dann so oft so festnageln. Und das ist eine Qualität, die dann quasi durch die Bilder noch dazukommt, finde ich.
Wir haben uns ja jetzt eine Weile unterhalten. Was findet ihr eigentlich an der Arbeit der anderen jeweils anregend? Axel, was findest du an Mucki und Spring gut und umgekehrt?
Also ich finde, das ist einfach eine wahnsinnig hohe Qualität. Und also ich finde halt, das Bild stimmt jetzt nicht, aber es ist aber jedes Springbuch ist immer so rund. Ich meine, es ist ja eigentlich eher quadratisch, ne, vom Format des Buches und so. Aber das ist halt wirklich die Farbigkeit, die abgestimmt ist, ne, in die der gedruckt wird, das Thema, das gesetzt wird. Das finde ich einfach sehr, sehr konsequent, aber auch sehr einfach und kann man immer sehr gut nachvollziehen. Also ich finde immer wirklich so unterschiedliche tolle Sachen. Vor allem deshalb interessant, weil an sich, ich habe ja auch mal eine Zeit lang bei einem Comic-Verlag gearbeitet und jeder Verleger ist sehr vorsichtig, was Anthologien betrifft. Ne, weil Anthologie ist immer für den Kunden immer schwierig, weil dann, es ist ja nicht ein Künstler und wie und was jetzt und so, das ist ja, sieht ja immer anders aus und das ist immer heikel, ist wirklich so, also erfahrungswert aus dem Verlagswesen, aber bei Spring ist es halt eben so konsequent, weil es halt immer auch wiederholt wird mit einem anderen Thema und auch immer andere Leute sind und das, ich finde das immer wahnsinnig bereichernd. Ich habe auch tatsächlich jetzt das, euer neuestes Buch habe ich gar nicht mehr, weil ich das, ich bin immer so missionarisch, denn ich verschenke die Sachen dann immer gleich. Ich hatte jetzt eine Freundin in Leipzig, ich hatte das jetzt, ne? Hat mir auch sehr gut gefallen, das Hoffnung, das Freiheitsheft, ja.
Und was regt dich an Axels Arbeit an?
Also ich kann dafür die ganze Comic-Szene sprechen, dass wir unglaublich dankbar sind, weil mit Comics kann man halt sich nicht über Wasser halten. Und durch dieses Stipendium besteht dann wirklich die Möglichkeit, auch ein längeres Comic wirklich umzusetzen als Buch. Und das, sonst hat man das einfach nicht. Also ohne Stipendium geht es einfach nicht. Man verdient einfach zu wenig als Comiczeichner.
Ja.
Deswegen, also das da merke ich das auch, dass also... Ja, das eröffnet einfach einen Raum, weil dann kann man sagen, ich habe diese Idee und ich kann mich bewerben und wenn ich quasi das Stipendium bekomme, kann ich das wirklich umsetzen und das ist fantastisch. Also, merci beaucoup.
Ja, geht an den Senat, der dankt natürlich finanziell, ne, weil die das natürlich wuppen finanziell und muss ich dazu noch sagen, dieses Jahr sogar extra noch mehr Geld auch in die Szene durch die Corona-Hilfen gegeben haben, diese 15 Recherchestipendien für insgesamt 120.000 Euro, das ist schon super, also wirklich super. Das war jetzt einmalig tatsächlich nur wegen der Corona-Gelder, aber das normale Stipendium geht ja weiter. Wir haben jetzt demnächst wieder Jury-Sitzungen und der Senat, das hat mich auch sehr beruhigt, die sind da, stehen da auch total hinter. Ich kann ja nur hoffen, und das passiert ja auch, dass eben andere Finanziers und Geldgeber, Institutionen der öffentlichen Hand, das auch aufnehmen und auch die Szene dann insgesamt weiter unterstützen, weil das wirklich wesentlich ist.
Mhm. Eins hat mich übrigens auch an Spring beeindruckt. Fast alle Künstlerinnen haben Kinder. Auch du hast ein Kind und das ist unter professionellen Künstlerinnen gar nicht so üblich. Also anders als bei männlichen Kolleginnen, die 10 berühmtesten männlichen Künstler, darunter Jeff Koons, Gerhard Richter, haben zusammen 3,2 Kinder. Und die 10 bekanntesten Künstlerinnen, darunter Marina Abramović, Pippi Lotti-Rist, Cindy Sherman, haben insgesamt ein Kind. Eine andere Springkünstlerin, Nina Pagalis, hatte mir erzählt, dass es für sie sehr ermutigend war, in der Gruppe zu sehen, dass es möglich ist, als Künstlerin auch wirklich Kinder zu haben. Wie war das bei dir?
Also ich denke, dass dann auch so die ganze Familie einfach einen unterstützt, wenn man quasi so ein Projekt macht, was man einfach zum Spaß nebenbei macht. Aber es ist auch so, dass ich zum Beispiel auch mit meiner Tochter zusammen auch an Spring arbeite. Also sie ist auch ganz begeisterte Zeichnerin. Ja, und bei Nina war das so, dass sie mir das auch erzählt hat, dass sie meinte, dadurch, dass sie gesehen hat, dass wir fast alle Kinder haben und auch nicht nur eins und trotzdem das machen, dass es für sie super motivierend war zu sagen, dann schaffe ich das auch.
Und jetzt nochmal Sudden Aika, die finnische Vokalistinnengruppe mit dem Titel Tammikinen.
Tanssi, tanssi, tammikinen, notku
Ihr hört Couragiert unterwegs, die Gesprächssendung am Sonntag über Menschen, die sich mit Leidenschaft für eine gute Sache einsetzen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Netzwerken in der Comic-Szene. Zu Gast sind die Comiczeichnerin Moki und Axel Halling vom Deutschen Comicverein. Gab oder gibt es für euch eigentlich irgendwas, wofür ihr in eurer Arbeit Courage braucht?
Klar, also ich meine, dieses Netzwerken zum Beispiel ist ja eben so, also es ist bei mir jetzt relativ wenig ausgeprägt, aber manchmal muss man halt wirklich auch so ein bisschen so überwinden, dass man halt eben auch Leute anspricht, ne, oder so, dass man einfach mal fragt, ne, oder eben auch den Senat oder Institutionen, weil das natürlich oft so hermetische Institutionen sind, wo man nicht so ganz reinkommt, du weißt nicht, mit wem muss man sprechen. Aber das,
da gewöhnt man sich. Hast du ein Beispiel, wo du vielleicht aus deiner frühen Zeit, so manchmal sind ja die ersten...
Der erste Moment ist oft gar nicht das Problem, ne? Wenn man sagt, ja, jetzt einfach jemanden kontaktieren ist ja eine Sache, aber wenn der dann hört, ah, Comic, dann kann es natürlich schwierig sein und der zweite Schritt ist dann der wichtige. Also was wir eben ja auch schon besprochen haben, die Leute zu überzeugen, dass da einfach mehr drin ist, als was sie denken. Und das ist manchmal so ein bisschen, aber wie gesagt, gibt es auch tolle Sachen. Ich meine, ich hatte einmal eine Frau kennengelernt, die kannte ich flüchtig von einem anderen Projekt. Die ist eine der Verantwortlichen für die Kunstsammlung des Deutschen Bundestages. Und die war dann auf der Buchmesse, als ich bei diesem Comicverlag gearbeitet habe, und kam vorbei und ich zeigte sie so ein paar Sachen. Und dann hast du wirklich gemerkt, wie das bei ihr so arbeitete. Aha, und da gab es halt so ein Buch von Simon Schwarz, Vita Obscura, ne, wo er so verschiedene Schicksale gezeichnet hatte für einen Freitag ursprünglich und dann aber auch als Buch.
Und der dann, hatte ja dann auch eine Ausstellung.
Genau, da
kam das durch dich etwa?
Genau, daraus, aus diesem Kontakt kam halt eben diese Geschichte, dass sie uns dann eingeladen hat in den Deutschen Bundestag und uns die Sammlung gezeigt hat. Und er hat dann wirklich eine Auftragsarbeit bekommen, dann tatsächlich vom Deutschen Bundestag. Mit Schäuble gab es eine Ausstellungseröffnung sogar als Bundestagspräsidenten. Und dass halt eben Schicksale gezeichnet wurden von Parlamentariern. Das hat Simon dann gemacht. Das war natürlich wirklich auch ziemlich klasse. Dass das auch wieder sowas Neues erobert sozusagen, in Anführungsstrichen. Der Comic kommt auch in Bereiche, die er nicht kennt. Und das hätte ich ehrlich gesagt auch gar nicht erwartet, aber man muss es halt immer probieren.
Ja, ja. Muki, brauchst du auch Courage?
Ich glaube, die größte Herausforderung beim Spring-Kollektiv ist eine konstruktive Kommunikation. Es ist manchmal, wenn man sich nicht persönlich treffen kann, schwierig, über soziale Medien oder über E-Mail oder so zu kommunizieren, dass sich auch alle wohlfühlen. Ich finde, das ist etwas, was wir alle in der Gruppe im Laufe der Jahre gelernt haben. Und aber was die Arbeiten angeht, sind wir eigentlich ziemlich hochmotiviert. Also das läuft eigentlich so.
Ich finde das wirklich verrückt. Euch gibt es seit 17 Jahren und ihr wirkt so vital, als wärt ihr gerade erst gegründet worden. Wie funktioniert das?
Ich glaube, das ist ein Grund dafür, ist, dass wir immer wieder Gäste haben, die wir einladen, die keine großen Aufgaben übernehmen müssen, sondern wirklich einfach nur an dem Thema, an ihrer eigenen Geschichte arbeiten können. Und dadurch findet so eine Art von Austausch statt. Es ist auch immer wieder so, dass bestimmte Springerinnen eine Pause machen. Katharina Geschwendner studiert jetzt nochmal 4 Jahre. Dann kommen wieder neue Zeichner dazu. Manche funktionieren so toll in der Gruppe, was die Arbeiten und die Kommunikation angeht, dass wir die dann fragen, ob sie nicht festes Mitglied werden wollen. Sodass quasi jetzt so das Spektrum ist, also wir haben von Mitte 20 bis Mitte 50 quasi so ein großes Spektrum an Generationen.
Also ich meine, du hast mir erzählt, du willst jetzt auch gerade für das nächste Magazin, überlegst du, eine 20-jährige Künstlerin anzusprechen. Das sind dann im Grunde fast 3 Generationen. Was hält euch da eigentlich zusammen?
Also wahrscheinlich die Liebe, also mit dem Medium zu arbeiten, also mit Bilderzählung. Und vielleicht auch so, dass man diese Geborgenheit hat durch die Gruppe. So würde ich das einschätzen.
Du hattest eingangs schon mal erzählt, ihr seid basisdemokratisch organisiert. Das heißt, es gibt keine Chefin, die Verantwortung trägt und alles in die Hand nimmt. Was braucht es, damit so eine Organisationsform produktiv ist und auch über die Jahre bleibt?
Also der Glaube, dass es alle befördert, die Lust und der Spaß am Austausch, auch die persönlichen Freundschaften, die dadurch entstehen. Also dass man so das Gefühl hat, man kann was beitragen und man kann sich in seiner bestimmten Sichtweise, die man auf die Welt hat, mitteilen. Was daran spannend ist, ist ja eigentlich, dass es in einer kleinen Gruppe funktioniert. In einer ganz großen Gruppe ist es vielleicht wieder schwierig, also ein Start oder so. Und in einer kleinen Gruppe hat man aber den persönlichen Austausch und dadurch können solche Entscheidungsformate funktionieren. Es ist bei uns natürlich auch so, dass es manchmal so ist, wir entscheiden uns für eine Farbkombination für ein Heft und dann kommt einen Monat später nochmal jemand, der sagt, das geht gar nicht, wir müssen ein anderes Lila nehmen. Und dann wird das alles wieder von vorne. Oder das Cover steht schon fest und dann passiert irgendwas und es alles wird über den Haufen geworfen. Das ist natürlich dann manchmal zermürbend, vor allem für die Leute, die schon viel Energie und Leidenschaft reingesteckt haben. Aber ich glaube, dass die Gruppengröße gerade noch so ist, dass man, also alle kennen die verschiedenen Charaktere der einzelnen Zeichnerinnen und irgendwie hat sich das jetzt so entwickelt, dass es gut passt. Also es ist möglich, es da konstruktiv zu arbeiten.
Ihr seid ja eine reine Frauengruppe. Als ihr das Magazin zum Thema Sex gemacht habt, habt ihr ein Gruppenfoto aufgenommen, wo ihr euch alle Geschlechtsteile angeheftet habt. Wie feministisch seid ihr eigentlich?
Das ist ganz spannend, weil wir das dieses Jahr super stark diskutiert haben. Wie feministisch sind wir? Müssen wir uns das auf die Fahnen schreiben? Muss das in dem Text, der über uns im Internet steht, kommuniziert sein? Oder kann man das einfach offen lassen? Und natürlich hast du dann alle Positionen von allen Zeichnerinnen aus der festen Gruppe. Und es ist eine diverse Sache. Also ich bin zum Beispiel bei Weitem nicht so feministisch wie manche Leute aus der Springgruppe. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Deswegen kann ich die Frage nicht so auf den Punkt beantworten, aber wir sind auf jeden Fall so dass wir Gleichberechtigung fördern möchten. Und eine Meinung der Springgruppe ist, dass es immer noch Förderungsbedarf gibt und dass dieser Schutzraum, den die Gruppe bietet, immer noch wichtig ist. Ich persönlich finde, man könnte auch direkt gleich auf Gleichberechtigung gehen, aber ich respektiere das auch, wenn gesagt wird, wir möchten jetzt gerade keine Cis-Männer in der Gruppe haben.
Axel, kommen wir zum Geld. Ihr seid ein Verein, der eben leider nicht über eigene Stiftungsvermögen verfügt. Das heißt, für Projekte müssen immer wieder Gelder akquiriert werden. Mhm. Wie hat sich das entwickelt? Ist das entspannt gerade, weil ihr so gut vernetzt seid?
Jein. Also ich meine, es ist immer die Frage, was du gerade brauchst. Ne? Also ich meine, und im Idealfall ist es halt wirklich ein Projekt, der so organisiert, dass wir dann uns auf unsere Kosten kommen. Also das halt praktisch Kosten, die wir haben, dass die halt dann erstattet werden können durch Förderung oder halt, dass jemand anders Kosten übernimmt, ne? Wie zum Beispiel Räume oder sowas, die wir dann nicht zahlen müssen, zum Beispiel sogenannte Geldwerteleistungen. Aber es ist natürlich immer ein Thema, ne? Weil also was natürlich nie so richtig ausgeglichen werden kann, aber das ist ja von uns eine bewusste Entscheidung, dass wir das halt ehrenamtlich machen aktuell. Also aktuell sind wir als Organisation so klein oder so groß, dass wir halt eben niemanden für Geld beschäftigen müssen oder uns selber jetzt irgendwie Geld praktisch zahlen müssen, weil wir das eben halt so entschieden haben und sich das einfach so von der Lebenssituation so ergeben hat. Aber das ist natürlich ein Thema, also perspektivisch, wenn irgendwann, wenn wir vielleicht doch mal wirklich Räume haben, wir würden ja sehr gerne auch mal so ein Comic-Zentrum haben, tatsächlich in Berlin, wo wir auch Räume haben, wo man Sachen machen kann, das ist so mittelfristig ein Plan, aber natürlich auch nicht so einfach umzusetzen. Und dann muss man natürlich überlegen, wie man das einfach dann finanziert. Aber da es halt eben viele andere Beispiele gibt, sind wir da einerseits zuversichtlich, andererseits kann man in der jetzigen Form auch einfach relativ viel machen. Also man muss ja auch nicht alles machen. Also ich finde, das ist eben das Tolle, wenn man halt eben vernetzt ist und einfach weiß, okay, wenn ich das nicht mache, kann mir vielleicht die andere Organisation helfen, die andere Person. Und man macht das dann zusammen. Ja, also das Hauptsache, das Ergebnis stimmt, ist da auch eine Option. Aber das ist halt wie bei anderen NGOs auch. Ich kenne es ja eben aus dem Stiftungswesen. Auch nicht jede Stiftung ist jetzt super reich und hat Geld. Das sind oft auch nur eine Person oder so, die ganz bestimmte Sachen fördert. Da ist halt eben das Spektrum wahnsinnig groß.
Gibt es eigentlich Synergien dafür, dass du für den Bundesverband Deutscher Stiftungen arbeitest und für den Deutschen Comicverein?
Da muss ich natürlich total aufpassen, weil ich will ja nicht da irgendwie, also weder noch, ich will ja weder jetzt den Comicverein unterwandern als Stiftungstyp und umgekehrt jetzt der Bundesverband ist halt mein Hauptjob. Da sind natürlich die Loyalitäten müssen klar sein. Aber ich finde es halt schon toll, wenn sich aus dem Stiftungswesen, wenn sich das eher zufällig ergibt, also ich bin ja jetzt nicht aggressiv auf Akquise, aber wenn sich das ergibt, dass Leute fragen oder wissen, aha, der Halling, der ist da der Comic-Typ und so, ne? Und das ist dann schon toll. Oder wenn ich das mitbekomme, dass, ich weiß zum Beispiel, die Lotto-Sport-Stiftung in Niedersachsen, Hannover, die haben ein tolles Projekt gemacht mit dem Landkreis Göttingen, die haben Du nix verstehen, so ein Comic über Diversität bei Kindern und mit Geflüchteten etc. haben sie gemacht mit den Zeichnungen von Ilki Kocha, die auch bei unserem Projekt auch Alphabet des Ankommens dabei war. Und das fand ich schon super, dass die das machen. Und da habe ich dann auch, ich habe das im Nachhinein erst erfahren, habe die wirklich beglückwünscht, weil die das wirklich einfach, dass die es probieren, ist schon super. Das gibt es halt nicht so oft und das nimmt zu. Und deshalb, also wie gesagt, ja, also so gesehen indirekt schon. Und wenn ich das, wie gesagt, mitbekomme natürlich, dass da Leute was machen wollen, dann biete ich dann schon Expertise an. Aber eigentlich sind die Sachen klar getrennt.
Der Deutsche Comicverein hat gerade auch eine Empfehlung herausgegeben, wie hoch ein Seitenhonorar für Comic-Übersetzungen sein sollte. Welches Standing muss man eigentlich haben, damit man damit ernst genommen wird?
Das ist nicht nur unsere Sache. Also es ist ja generell, gibt es das schon länger, dass in Berlin die Kulturschaffenden da auch schon lange aufgestellt sind. Also die Literaturhäuser haben ein enges Netzwerk, wo wir auch assoziiert sind. Wir haben ja jetzt kein eigenes Haus, aber wir sind halt immer dabei, wenn es um Comic-Themen auch geht. Und das ist halt generell von den Kulturschaffenden, gibt es da einfach klare Empfehlungen, weil es letztlich alle im Kulturbereich betrifft. Ne? Bezahlung, angemessene Bezahlung. Also es sind nicht nur die Comic-KünstlerInnen, sondern viele andere auch. Also Moki wird es auch wissen. Und da wird viel zu viel zu wenig bezahlt. Ne?
Ja, eben. Also wie reagieren die Verlage darauf? Nehmen die euch ernst?
Das auch die Berliner Verlage? Das sind weniger die Verlage. Also auch natürlich, letztendlich kann man sich natürlich trefflich immer drüber streiten. Ne? Also ich kenne es eher von Leuten, die einfach den Bereich nicht kennen. Also wenn jemand von außen sagt, ich möchte jetzt einen Comic machen zu dem und dem Thema, sei das jetzt ein Unternehmen oder eine Institution, dann wissen die einfach nicht, wie viel, das kann man auch nicht wissen, das ändert sich ja auch immer. Ne? Das kommt immer sehr auf das Produkt an, wie viele Seiten, muss der Text auch vom Comiczeichner geschrieben werden, gibt es einen Szenaristen, der das extra macht und das muss man einfach genau durchrechnen und da ist halt eine Beratung immer wichtig, also selbst für Profis, das muss man immer neu verhandeln. Deswegen, wie gesagt, machen wir dann ein Angebot, dass wir das beraten, dann kann man halt gucken, was das konkrete Vorhaben da genau vorsieht.
Axel, was das Netzwerken anlangt, Deutschland ist in der Comic-Szene in der weltweiten ja wirklich nur ein ganz winziges Mosaiksteinchen und in Europa sind Frankreich und Belgien eigentlich viel bedeutender. Netzwerkt ihr auch in diese Richtung?
Ja, also wir sind jetzt gerade in den Vorbereitungen, um erneut, wie in den letzten 5-6 Jahren auch, den deutschsprachigen Comicstand in Angoulême
aufzubauen. Das ist das wichtigste europäische
Comicfestival. Angoulême ist das wichtigste europäische, aber auch international eines der wichtigsten Comicfestivals. Da kommen über 200.000 Leute normalerweise. Mal sehen, wie das jetzt mit Corona ist. Dieses Jahr ist es ausgefallen wegen Corona. Jetzt 2022, Ende Januar soll es wieder sein. Und wir sind da zuversichtlich. Wir arbeiten da mit wahnsinnig guten Partnern zusammen, also eben dem Comic-Salon Erlangen und mit dem Goethe-Institut Paris und jetzt auch die Leibinger Stiftung unterstützt uns, wahrscheinlich auch die Frankfurter Buchmesse. Das ist super spannend. Einfach da wieder Kooperation, Netzwerken, Ergebnis. Das ist halt unsere Hoffnung. Und ja, also es hat doch dafür gesorgt, dass der Comic auch wirklich auch in Frankreich viel stärker wahrgenommen wird als früher.
Ihr präsentiert da den deutschen Comic.
Genau, wir stellen dann immer so ungefähr 100 Titel vor, des letzten Jahres dann immer. Ne? Und da kommen wirklich immer von DeutschlehrerInnen, Studierenden, anderen KünstlerInnen aus der ganzen Welt, kommen immer Leute und wollen wissen. Und es war wirklich im ersten Jahr tatsächlich so, 2014, dass da wirklich jemand kam und sagte, ah, es gibt Comics in Deutschland. Und das ist jetzt nicht mehr so.
Das fand ich auch sehr beeindruckend. Das war ja das Gründungsjahr, ne? Dass ihr da gleich schon einen Tisch in Angoulême hattet.
Genau, ja, das war tatsächlich im Zusammenhang mit dem Internationalen Literaturfestival. Die hatten diese Ausstellung gemacht, Comics aus Berlin, und hatten dann noch EFRE-Gelder übrig. Und dann war das eine super Idee, eben zu sagen, ja, lass uns doch nach Angoulême gehen. Da hatten wir so einen ganz kleinen Tisch und jetzt ist der viermal so groß, ne? Also ist gewachsen. Aber es ist halt immer auch eine Frage der Finanzierung. Also wir müssen jetzt, gerade dieses Jahr war es nicht einfach, aber wir hoffen, dass das weitergeht, weil es eigentlich für diese Kombination von Leuten, also es ist eigentlich wirklich, es macht total Spaß. Es ist anstrengend, aber es ist wirklich toll vom Ergebnis. Kommen auch immer einige Künstler. Dieses Jahr soll auch, also jetzt das nächste Termin 2020 soll auch Ralf König kommen, ist vorgesehen. Also das wird bestimmt sehr schön.
Ihr habt mit euren Netzwerken schon ungeheuer viel erreicht. Der Comicverein hat das Berliner Comic-Stipendium initiiert und die Comic-Szene mit Stiftungen und Museen zusammengebracht. Die Künstlerinnengruppe Spring hat die künstlerischen Arbeiten in die Galerien und ins Feuilleton gebracht. Und Mitglieder von Spring besetzen ja mittlerweile auch Professuren in den Hochschulen. Und beim aktuellen Max-und-Moritz-Preis, um jetzt mal den Kreis wieder zu schließen, dem wichtigsten deutschen Comicpreis, ist das Verhältnis von Männern und Frauen inzwischen ausgeglichen. Und in diesem Jahrgang gab es sogar doppelt so viele Preisträgerinnen wie Preisträger. Das sind ungeheure Entwicklungen, an denen ihr auch euren Anteil hattet. Welches dicke Brett wollt ihr als nächstes bohren?
Bei uns steht die 20. Ausgabe übernächstes Jahr an. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo wir versuchen, so einen Fokus drauf zu legen, dass wir eine schöne Veranstaltung machen, ein schönes Heft machen.
Habt ihr schon Themen?
Sie sind in der Diskussion.
Themenfelder oder ist das auch noch ganz wild?
Auch noch ganz wild, also wirklich sehr wild.
Ja, die Comicförderung auf nationaler Ebene ist natürlich das große Thema. Ne? Jetzt ist es natürlich gerade schwierig, weil jetzt die Frau Grütters jetzt nicht mehr im Amt sein wird dann demnächst, ne? Weil die CDU nicht mehr dabei ist. Aber das ist natürlich, also da gibt es auch gute Signale, aber da ist natürlich, solange es noch keine Regierung gibt, gibt es da noch keine klaren Aussagen. Aber das wäre sicher eine tolle Sache, wenn wir das erreichen könnten, dass auch auf Bundesebene praktisch Comic gefördert wird.
Vielen Dank. Ich bin Andrea Heinze. Robin Rudolph war für den guten Ton verantwortlich. Redaktion hatte Michaela Gericke. Ich sag tschüss und bleibt mutig.